Guten Morgen. Heute Morgen bin ich aufgewacht und meine Stimme war so. Das ist natürlich unangenehm. Bitte? Gut, dass ich nicht singen muss heute, ja, genau. Ja, deshalb lasst uns auch erstmal beten. Großer Gott. Ich weiß nicht, wie lange du meine Stimme die Predigt tragen lässt, aber ich möchte beten, dass du dich verherrlichst in unserer Schwachheit, dass du dich verherrlichst in meiner Schwachheit. Ich bin sicher, du wirst mich durchtragen, aber es kommt auch nicht darauf an, ob ich stark bin, ob ich kräftig bin, es kommt auf dein Wort an, Vater. Ich möchte dafür beten, dass heute dein Wort und deine Botschaft durch mich zu jedem, der zuhört, kommen kann, dass ich deine Worte bringen kann und dass du dich damit verherrlichst. Amen. Ja, bevor ich anfange mit meiner Predigt, und es geht doch besser, merke ich, als gedacht, sehr gut, möchte ich daran erinnern, dass wir in wenigen Tagen am 24. Februar ein sehr trauriges Jubiläum haben. Da wird sich der Ukraine-Krieg zum dritten Mal jähren. Und wir wollen als Gemeinde, Dankeschön, das ist nett, mein Tee. Der limitiert auch meine Redezeit, weil Tee treibt. Genau. Wir wollen als Gemeinde oder wir werden als ganze Gemeinde weltweit den 24. Februar zum Tag des Gebets machen. Ja, und wir wollen gemeinsam mit allen unseren Geschwistern beten für die Situation. Ich durfte gestern Taras, das ist der Gemeindeleiter aus Kiew, hören, der davon erzählt hat, für was er betet. Sie beten natürlich, dass der Krieg zu Ende geht. Aber sie beten auch dafür, dass die Gemeinde in der Ukraine nach dem Krieg stärker sein wird, als sie vor dem Krieg war. Und er hat viele Dinge erzählt, die wirklich bedrückend sind. Er hat auch viele Dinge erzählt, wo er sieht, wie Gott sich verherrlicht und wie Gott Wunder wirkt. Und lasst uns für beides beten. Genau. Wir sprechen ja seit Anfang des Jahres in unserer Predigtserie darüber, was eine gesunde Gemeinde ist und das jeweils im Kontext der verschiedenen Gruppen, in denen wir uns in der Gemeinde befinden. Im Januar haben wir erstmal über die persönliche Beziehung, unsere persönliche Beziehung zu Gott gesprochen. Da ging es also um gesunde Nachfolge. Und diesen Monat jetzt sprechen wir über gesunde Jüngerschaftsgruppen. Nächsten Monat dann über gesunde Bibelkreise. Parallel dazu, jedes Mal, wenn wir uns live, also vor Ort, alle zusammentreffen, findet nach dem Gottesdienst ein Training durch Austin statt. Und das ist immer abwechselnd ein Training dazu, wie leite ich eine gesunde Jüngerschaftsgruppe oder wie leite ich einen gesunden Bibelkreis. Diese Woche, also heute, ist das Training gesunde, wie leite ich eine gesunde Jüngerschaftsgruppe dran. Nochmal eine Einladung an alle. Jeder von euch, der gerne in seiner Jüngerschaftsgruppe ein Segen für die anderen sein möchte, der gerne in seiner Jüngerschaftsgruppe die anderen unterstützen oder ermutigen möchte, jeder, der gerne dazulernen möchte, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt alle angesprochen, ihr seid herzlich eingeladen, heute dazuzulernen, einfach dazuzukommen. Wir treffen uns hier auf der anderen Seite des Gangs und genau, und zu lernen, wie ihr all das in eurer Gruppe sein könnt. Ihr seid also alle herzlich zu diesem Training eingeladen. In zwei Wochen ist dann wieder das Training für Bibelkreisleiter dran. Natürlich nicht nur für Bibelkreisleiter, sondern auch für alle, die gerne lernen wollen, wie kann ich in meinem Bibelkreis besser unterstützen oder die vielleicht sagen, ich möchte vielleicht mal irgendwann einen Bibelkreis leiten. Und bei unserem letzten gemeinsamen Gottesdienst, Austin hat über gesunde Jüngerschaftsgruppen gesprochen, habe ich mir überlegt, während der Predigt noch, was wäre denn ein gutes Thema für meine Predigt zum Thema gesunde Jüngerschaftsgruppen in zwei Wochen? Und ich habe mir ein Wort aufgeschrieben, Verantwortung. Für was sind wir in einer Jüngerschaftsgruppe füreinander verantwortlich? Für was sind wir nicht verantwortlich? Und nach dem Gottesdienst hat sich dann die Bibelkreisleiter-Trainingsgruppe getroffen. Und ihr werdet es nicht glauben, da kam genau diese Frage auf und wurde heiß diskutiert. Für was sind wir als Leiter in einem Bibelkreis verantwortlich? Für was sind wir nicht verantwortlich? Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da hat der Geist mal wieder gesprochen. Deshalb das Thema meiner Predigt heute, gesunde Verantwortung in der Jüngerschaftsgruppe. Und das lässt sich natürlich sehr gut auch auf Bibelkreise übertragen. Zuerst aber für alle, die noch nicht lange in unserer Gemeinde sind vielleicht oder die uns heute als Gast besuchen, das Was und Warum ist eigentlich eine Jüngerschaftsgruppe? Vielleicht auch für einen den einen oder anderen alten Hasen von uns eine gute Auffrischung. Jüngerschaftsgruppen, beziehungsweise der Glaube an Jüngerschaft, das ist tatsächlich etwas, was unsere Gemeinde von vielen anderen Gemeinden unterscheidet. Ich habe einige Gemeinden schon kennengelernt, die auch Bibelkreis haben, Kleingruppen oder ähnliches. Aber ich habe tatsächlich noch keine Gemeinde kennengelernt, die Jüngerschaftsgruppen haben oder Jüngerschaftsbeziehungen so praktizieren wie wir. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Einzigen sind, die das tun. Das ist auch keine Wertung gegenüber den anderen Gemeinden. Aber das Prinzip einer Jüngerschaftsbeziehung oder einer Jüngerschaftsgruppe, das ist doch etwas, was es bei uns gibt, was in anderen Gemeinden nicht so geläufig ist. Es ist aber etwas Biblisches. Erst einmal, was ist denn ein Jünger? Jesus hat seine Jünger nach der Auferstehung ausgesendet und hat ihnen in Matthäus 28, Vers 19 mitgegeben, so geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat nicht gesagt, geht hin und mache zu Christen alle Völker. Das hätten seine Jünger auch gar nicht verstanden. Sie hätten gesagt, hä? Was ist denn ein Christ? Und heute, tut mir leid, wenn ich das so ein bisschen provokant sage, könnte man die gleiche Frage stellen. Was ist denn eigentlich ein Christ? Im Prinzip ist die beste Antwort, die ich habe, ein Christ ist jeder, der sich als Christ sieht und als Christ bezeichnet. Oder der einer christlichen Gemeinschaft zugehörig gefühlt ist. Das ist ein ziemlich schwammig. Ich mag den Begriff auch nicht so. Wenn mich jemand fragen würde, bist du ein Christ, dann würde ich vielleicht antworten, ich bin ein Jünger Jesu. Denn das ist klar definiert. Ein Jünger ist ein Schüler. So einfach ist das. Also wenn du ein Jünger von Jesu bist, dann bist du ein Schüler von Jesus. Und ich mag das, weil da so viel Klarheit drin steckt. Ja? Weil ich kann mich immer wieder hinterfragen und kann sagen, bin ich denn noch ein Schüler von Jesus? Wenn ich nicht mehr dazulernen will, dann nein, dann bin ich auch kein Schüler mehr von Jesus. Dann mache ich etwas falsch. Wenn ich keine Lust mehr habe, mich weiterzuentwickeln, dazuzulernen, an mir selbst zu arbeiten, um Jesus ähnlicher zu werden, dann bin ich kein Jünger mehr. Vielleicht bin ich schon ein Meister. Ja? Ich meine, vielleicht ist da jemand, der ist im Gemeindeleitungsteam oder der ist vielleicht schon Ältester, der kennt die Bibel wirklich gut und ist ein Lehrer. Andere sehen zu ihm auf. Vielleicht ist er kein Schüler mehr, sondern er ist ein Lehrer geworden. Das wäre genauso schlecht. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, alle zu Jüngern, zu Schülern zu machen. Er hat uns nicht den Auftrag gegeben, alle zu Meistern zu machen. Und wer meint, dass er ein Meister ist, der verpasst klar diese Botschaft. Wer glaubt, dass er ein Meister ist, der ist von Stolz geblendet und der sieht nicht mehr klar und deutlich seine eigene Beziehung mit Jesus. Weil wir sollen lebenslang Jesus ähnlicher werden. Und das ist, was ein Jünger immer sein sollte. Ein Schüler Jesus, ein Lernender. Soweit so klar, oder? Danke. Okay, aber warum sollten wir jetzt eine Jüngerschaftsbeziehung haben oder in einer Jüngerschaftsgruppe haben? Reicht es nicht, um ein Schüler Jesus zu sein, wenn ich zum Gottesdienst komme, wo ich jede Woche von Jesus höre und lerne, einen Bibelkreis zu besuchen, in dem ich auch von Jesus höre und lerne und unter der Woche in der Bibel zu lesen. Vielleicht jeden Tag, wo ich auch von Jesus höre und lerne. Ich meine, wenn du all das machst, was ich gerade aufgezählt habe, dann bist du wahrscheinlich vorbildlich. Aber die Antwort ist eigentlich auch, nein, es reicht nicht. Wieso? Es hat etwas damit zu tun, wie wir heute Schüler verstehen, im Unterschied dazu, wie die Menschen früher Schüler verstanden haben, beziehungsweise Jünger verstanden haben. Weil unsere Schüler heute sitzen in der Schule oder später sitzen sie in der Uni. Und sie werden mehr oder weniger frontal unterrichtet. Gute Lehrer oder Professoren machen den Unterricht interaktiv. Aber im Grunde sitzt du da und du kriegst den Lehrstoff eingetrichtert. Wenn du gut zuhören kannst und wenn es nicht andere gibt, die dich ablenken, spielt es im Prinzip keine Rolle, ob du da alleine sitzt und lernst oder ob da 100 Leute neben dir sitzen oder ob du in einem Online-Meeting bist und zuhörst. Die Art und Weise, wie wir lernen, da spielt es im Prinzip keine Rolle, ob du alleine bist oder ob du mit vielen bist. Ein Jünger zur Zeit von Jesus war etwas ganz anderes. Wir würden es vielleicht heute eher Geselle nennen. Ein Geselle von Jesus. Es ging nicht nur darum, bloß Wissen anzuhäufen. Es ging darum, dass du in deinem Wesen etwas anderes wurdest. Ein Jünger hat mit seinem Meister zusammen gearbeitet. Er hat nicht nur gelernt von ihm, er hat zusammen mit ihm gearbeitet. Und aus der gemeinsamen Arbeit, da hat er gelernt, er hat sich abgeschaut, wie arbeitet mein Meister? Und hat immer mehr auch so gearbeitet, wie sein Meister gearbeitet hat und ist seinem Meister damit ähnlich geworden. Und das Gelernte hat er dann genauso an seine Jünger wiederum weitergegeben. Wir sehen das zum Beispiel bei Paulus, wenn Paulus sagt, in Philipper 4, Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und jeder versteht, wenn Paulus hier zu den Philippern sagt, dass sie von ihm lernen sollen, dann sollen sie natürlich das lernen, was er selber von Jesus gelernt hat, oder da er sich selbst ja als unzeitige Geburt bezeichnet hat, das, was er gelernt hat vom Heiligen Geist oder von den Jüngern, die ihm weitergelehrt haben, was Jesus ihnen gelehrt hat. Also nicht, sie sollten nicht so werden wie Paulus, sondern sie sollten dadurch, dass sie Paulus nachahmen, so werden wie Jesus. Diese praktische Komponente, etwas gemeinsam für Christus tun oder von jemandem etwas lernen, indem man etwas mit ihm zusammen macht, das klappt im Gottesdienst gar nicht, oder? Lernst du im Gottesdienst dadurch, dass du etwas gemeinsam mit jemand anders machst? Vielleicht, wenn du im Gesangsteam bist. Klappt das im Bibelkreis? Vielleicht, war auch nicht so richtig. Ich glaube, wenn die ersten Jünger das gesehen hätten im ersten Jahrhundert, dann hätten sie das vielleicht nicht Jüngerschaft genannt. In den Gottesdienst gehen, im Bibelkreis zu sitzen, dort eine Bibeldiskussion zu machen. Sie hätten gesagt, aber da fehlt doch die praktische Komponente der Jüngerschaft. Und diese Komponente des Lernens, Jesus ähnlicher zu werden, die kommt halt durch den gemeinsamen Dienst miteinander, gemeinsam für Gott. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Jüngerschaftsgruppe? Oder hast du eine Jüngerschaftsgruppe, die funktioniert? Vielleicht sind wir auch manchmal in einer Jüngerschaftsgruppe, aber die Jüngerschaftsgruppe funktioniert eigentlich nicht wirklich. Warum? Weil ihr, wenn ihr zusammenkommt, euch erstmal über Fußball unterhaltet und ihr vielleicht Schwierigkeiten habt, euch wirklich zu erzählen, was in eurem Leben vorgeht. Das ist so eine klassische Männerkrankheit, würde ich mal sagen. Also im ersten Fall, wenn du noch keine Jüngerschaftsgruppe hast, dann möchte ich dich stark ermutigen, such dir eine Jüngerschaftsgruppe. Im zweiten Fall möchte ich dich stark ermutigen, komm heute Abend, heute Nachmittag nach unserem Gottesdienst, setz dich dazu und lerne eine Jüngerschaftsbeziehung wirklich auf eine andere Ebene zu führen. Ein wesentlicher Faktor einer Jüngerschaftsgruppe ist ganz klar Jakobus 5, Vers 16. Das haben wir auch oft vor Augen, wenn wir an Jüngerschaftsgruppe denken. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine Stelle, die nehmen wir sehr ernst. Das ist eine Stelle, die sollten wir sehr ernst nehmen. Gott fordert uns auf, versteck deine Sünde nicht vor den anderen, sondern sei bewusst offen über deine Sünde mit anderen. Dann ist die Chance groß, dass du davon geheilt wirst. Und sowas macht man idealerweise, gerade wenn es eine sehr tief sitzende Sünde ist, wo es uns schwer fällt, sie anderen zu erzählen, in einer sehr kleinen Gruppe. Na, da ist auch der Bibelkreis nicht unbedingt geeignet dafür. Das machst du zusammen mit Leuten, wo du sagst, okay, denen stehe ich sehr nahe, die kennen mich, das sind meine Freunde, mit einer Jüngerschaftsgruppe. Ich mag in dem Zusammenhang auch Sprüche 28, Vers 13 und 14. Also wer denkt, dass dieses Prinzip nur im Neuen Testament besteht, der soll mal diese Stelle lesen. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen, steht da. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem, der die Furcht nicht verlernt hat, die Furcht vor Gott. Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Aber ist das alles, was eine Jüngerschaftsgruppe macht? Ist das alles, was deine Jüngerschaftsgruppe macht? Ihr kommt zusammen, ihr tauscht euch aus über eure Schwachheiten und eure Sünden und betet füreinander. Wenn die Jüngerschaftsgruppe ein Ort sein soll, an dem ihr lernen sollt, mehr wie Jesus zu sein, dann verpasst ihr an dieser Stelle mindestens die Hälfte. Jesus' Botschaft, ganz am Anfang, als er aufgetreten ist, seine ersten Worte waren, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Jesus hat nicht nur die Umkehr gepredigt, Jesus hat das Reich Gottes gepredigt. Und dann hat er vorgelebt, wie man das Reich Gottes auf dieser Welt auslebt. Indem man einander die Füße wäscht, wie wir vor zwei Wochen gehört haben. Indem man die Botschaft vom Reich predigt, indem man die Armen und Schwachen stärkt, indem man die Witwen und die Waisen besucht, kurz indem man einander dient. Und mein Vorschlag an euch ist, macht eure Jüngerschaftsgruppe zu einem Ort der geistlichen Ermutigung und des gemeinsamen Dienstes. Ich glaube, wenn ihr eine gesunde Jüngerschaftsbeziehung, eine gesunde Jüngerschaftsgruppe wollt, dann braucht ihr beides. Und wenn ihr beides habt in eurer Jüngerschaftsgruppe oder in eurer Jüngerschaftsbeziehung, dann habt ihr einen guten Nährboden für eure Jüngerschaft. Ihr habt einen guten Nährboden dafür, kontinuierlich dazu zu lernen und mehr so zu werden wie Jesus. Amen. Das kurz zusammengefasst ist die Bedeutung einer Jüngerschaftsgruppe. Jetzt kommen wir zu meinem nächsten Punkt, den ich ja schon angekündigt hatte, nämlich zur gesunden Verantwortung in der Jüngerschaftsgruppe. Oder man könnte vielleicht auch sagen, Verantwortung versus verantwortlich. Wir haben in vielen Bibelstellen gehört, wir sollen einander ermutigen, wir sollen einander tragen, wir sollen einander herausfordern. Wie viel Verantwortung tragen wir in einer Jüngerschaftsgruppe füreinander? Wer ist vor Gott dafür verantwortlich, wie es den uns Anvertrauten geht, wenn wir eine Gruppe leiten? Wird Gott dich verantwortlich machen, wenn es in deiner Gruppe nicht läuft und sich dein Jüngerschaftspartner in der Sünde verliert? Ich habe dazu in der Bibel studiert und ich habe eine interessante Stelle dazu gefunden. Das ist Galater 6, Verse 1 bis 5. Und wenn ihr eure Bibel in Papier oder elektronisch vorliegen habt, dann könnt ihr gerne aufschlagen. Wir bleiben eine Weile in der Stelle. Galater 6, Verse 1 bis 5. Da heißt es, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selber haben und nicht gegenüber einem anderen, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Hier stecken viele gute Grundsätze für eine gesunde Jüngerschaftsgruppe drin, und ich werde gar nicht auf alle eingehen, aber hier steht zum Beispiel, wenn jemand von einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ich mag dieses Wort, auch wenn es irgendwie sperrig klingt, helft ihm wieder zurecht. Ja, das ist nicht einfach helft ihm, nein, helft ihm wieder zurecht, dass er wieder auf die Beine kommt, mit sanftmütigem Geist. Das ist unsere Rolle in einer Jüngerschaftsgruppe. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, helfe ihm wieder zurecht. Aber tu es sanftmütig. Dann wirst du vielleicht ihm helfen, wieder zu Gott zurückzufinden. Da steht auch, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Preisfrage, was ist das Gesetz Christi? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Genauso habe ich es hier auch aufgeschrieben. Genau, das ist das Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Come on. Und dann steht hier, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Okay, das klingt jetzt erstmal komisch, oder? Wir sollen einander die Last tragen, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Wie passt das denn zusammen? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Natürlich sind es im Griechischen wieder zwei unterschiedliche Wörter, die wir im Deutschen gleich übersetzt haben. Das erste Wort, die Last, die wir füreinander tragen sollen, ist bare. Und das heißt übersetzt Last, Druck und Kummer. Und das zweite Wort ist Portion. Das bedeutet eine Last, die ein Individuum selbst tragen muss, die er nicht übertragen kann. Das heißt auch eine Verantwortung oder eine Verpflichtung. Das ist das gleiche Wort, was Jesus verwendet, wenn er sagt, meine Last oder mein Joch ist leicht. Was heißt das? Nun, erstmal heißt es, du bekommst von Gott eine Verantwortung für dich und eine Verpflichtung von ihm, die dir niemand abnehmen kann. Du wirst eines Tages vor Gott stehen und du wirst vor ihm alleine stehen. Es wird keine Rolle spielen, welche Gemeinde du besucht hast, denn deine Gemeinde wird nicht mit dir vor Gott stehen. Es wird keine Rolle spielen, wer deine Leiter waren und wie gut sie waren, denn deine Leiter werden nicht mit dir vor Gott stehen. Jesus, der wird mit dir vor Gott stehen, und zwar dann, wenn du dich zu seinem Diener gemacht hast. Wenn du seine Last auf dich genommen hast, dann wird er bei dir vor Gott stehen und er wird deine Last für dich übernehmen. Und das wollen wir alle, glaube ich, oder? Das heißt, diese Last, diese Verantwortung, die wir tragen, die uns keiner nehmen kann, diese Verantwortung, diese Last wird Jesus für uns tragen eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir seine Diener sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, ob du Gott nachfolgst oder nicht, ist alleine deine Verantwortung. Sagen wir mal, dich hat ein anderer Jünger, ein Christ, total enttäuscht verletzt. Oder deine Gemeinde war schlecht und sie hat dich in die Irre geleitet. Oder du hattest falsche Ratgeber. Vielleicht sind auch deine Freunde im Glauben, die mit dir gehen, in ihrem Glauben lauwarm geworden. Und du hast keine Notwendigkeit gesehen, dich als Einziger anzustrengen, wenn doch alle anderen nichts mehr machen. Vielleicht hast du irgendwie durch andere deinen Glauben verloren oder bist von ihnen in die Irre geleitet worden oder hast sie imitiert und bist dadurch bequem und lauwarm geworden. Aber vor Gott wirst du alleine stehen. Vor Gott kannst du keinem anderen die Verantwortung für deine Entscheidungen übertragen. Weder für den, der an dir gesündigt hat, noch für den falschen Ratgeber, noch der schlechten Gemeinde kannst du die Schuld geben, wenn du nicht bei Gott ankommst. Das ist alleine deine Last, deine Verantwortung, deine Verpflichtung in der Beziehung mit Gott. Und es gibt viele Bibelstellen, die das so sagen, zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib. Es sei gut und böse. Und es klingt natürlich erstmal jetzt bedrückend, ja, aber es sei gut und oder böse, ja. Das heißt, auch das, was du gut gemacht hast, ja, was du gut gemacht hast, du wirst vor Gott stehen und das wird Gott auch sehen. Du bist also nicht verantwortlich, wenn dein Bruder oder deine Schwester geistlich, wenn es dir geistig schlecht geht oder sich vielleicht jemand vom Glauben abwendet. Auch nicht, wenn ihr euch vielleicht sehr nahe standet oder wenn du vielleicht derjenige warst, der diese andere Person im Glauben belehrt hat. Lass es mich so deutlich sagen, es ist auch ungesund, wenn du dich selbst verantwortlich machst, wenn es jemand anderem schlecht geht. Und es ist erst recht nicht in Ordnung, wenn du jemanden verantwortlich machst dafür, dass es einem Dritten geistig schlecht geht. Nichtsdestotrotz haben wir füreinander eine Verantwortung. Also nochmal, wir sind nicht verantwortlich für den geistigen Zustand anderer, nur für unseren. Aber wir haben sehr wohl eine Verantwortung füreinander. Zum Beispiel haben wir die Verantwortung, dass wir einer dem anderen die Last tragen. Das ist der Kummer, das ist der Druck. Wenn es seinem Bruder schlecht geht, dann finde heraus, was ihn wirklich bedrückt, was ihn wirklich belastet, was ihn wirklich bekümmert. Und dann hilf ihm, diese Last zu tragen. Und damit wirst du ihm auch helfen, seiner Verantwortung vor Gott nachzukommen. Eine Stelle, die es näher ausführt, ist Hebräer 10, Vers 24 und 25. Da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir lesen diese Stelle oft im Kontext, verlasst unsere Versammlung nicht. Aber sie kommt ja erstmal aus einem ganz anderen Hintergrund. Sie kommt davon, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns einander zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Lasst uns gegenseitig ermahnen. Das ist unsere Verantwortung füreinander. Weißt du, was im Leben der Geschwister, die dir nahestehen oder die in deiner Jüngerschaftsgruppe sind, weißt du, was da wirklich los ist in dem Leben von denjenigen? Das ist manchmal nicht leicht, den Blick zu behalten, vor allen Dingen, wenn man selber sehr belastet ist und mit sich selber beschäftigt ist. Aber das ist deine Verantwortung deinen Geschwistern gegenüber. Und überleg dir mal, spornst du deine Geschwister in der Bibel, in der Jüngerschaftsgruppe oder im Bibelkreis? Spornst du sie zu Liebe und zu guten Taten an? Das ist gar nicht so einfach. Denk mal drüber nach, wie kann man denn überhaupt jemanden zu Liebe und zu guten Taten anspornen? Das ist nicht etwas, was alleine kommt. Das kommt auf jeden Fall nicht, wenn man sich über Fußball unterhält. Und ermahnt ihr euch gegenseitig, wie die Stelle sagt. Hast du darüber nachgedacht, die Älteren in unserer Gemeinde sind vielleicht aus der Vergangenheit noch etwas gebrannte Kinder, was Ermahnung angeht. Da gab es mal eine Zeit, da ging das ein oder andere Mal zu weit und wurde vielleicht auch schädlich. Aber es war eigentlich noch vor meiner Zeit und ich bin ja inzwischen fast ein Urgestein. Also lasst uns das mal zur Seite schieben. Du hast die Verantwortung, die Geschwister in deiner Jüngerschaftsgruppe zu ermahnen, wenn sie sich von Gott abwenden oder wenn sie sich der Sünde zuwenden. Was du nicht machen darfst in solchen Situationen ist, wegzuschauen. Du bist nicht dafür verantwortlich, ob deine Ermahnung angenommen wird oder nicht. Aber wenn du nichts sagst, weil du dich vielleicht nicht traust, dann kommst du deiner Verantwortung nicht nach. Okay, wie geht's euch? Vielleicht ist das für den einen oder anderen etwas, was uns nachdenklich macht, ja. Vielleicht auch eine harte Rede, ein schweres Thema, was man vielleicht erstmal verdauen muss. Ich möchte sagen, ich hab euch lieb. Ich finde euch toll und ich liebe euch. Wohin ich schaue in dieser Gemeinde, ich sehe Diamanten. Ich sehe Hingabe zu Gott. Ich sehe persönlichen Einsatz. Ich sehe Opfer. Es gibt ganz viele Dinge, kleine Dinge, die hier unter der Oberfläche geschehen, fast im Verborgenen, weil es demjenigen nicht wichtig ist, damit zu glänzen. Weil es demjenigen um Gott geht und um die Geschwister, die zu dienen und die zu lieben. Und das ist toll. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann hier vorne als Prediger stehen und ich kann predigen, was ich in der Bibel sehe, ohne dass ich mich zurückhalten muss und ihr nehmt es an. Und das war tatsächlich nicht immer so. Als ich angefangen habe zu predigen, da hat es sich immer ein bisschen angefühlt wie auf Eierschalen balancieren. Ich musste mir immer sehr genau überlegen, wie ich etwas sage, damit ich nicht die Geschwister vor den Kopf stoße und Emotionen auslöse. Die meisten dieser Geschwister sind noch hier, ja? Also, wir sind so gewachsen als Gemeinde. Jesus sagt uns manchmal unbequeme Wahrheiten. Als wir uns entschieden haben, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die dem Geist folgt, da haben wir uns entschieden, dass wir auch diese unangenehmen Wahrheiten hören wollen. Und diese Entscheidung, für alle, die es nicht wissen, weil sie nicht dabei waren, haben wir im Gebet getroffen, vor 1,5 Jahren wahrscheinlich, ja, dass wir gesagt haben, das ist das, wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, die vom Geist geleitet ist. Gott zeige uns, wie wir das sein können. Und ich finde, Gott hat uns schon einige unangenehme Wahrheiten gezeigt. Aber es ist ein Zeichen für eine reife Gemeinde, das hören zu wollen und sich damit auseinanderzusetzen. In diesem Sinne habe ich zum Abschluss vielleicht noch eine unbequeme Wahrheit. Auch wenn das die Stimmung vielleicht nochmal drückt zum Ende des Sonntags. Wollt ihr sie hören? So, wir haben Hebräer 10, Verse 24 und 25 gelesen. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. In der Stelle geht es darum, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Dass wir uns anspornen sollen, ja, zu Liebe, zu guten Taten, ermahnen sollen. Und verlasst unsere Versammlung nicht, steht genau in diesem Kontext. Du sollst nicht zu den Versammlungen gehen, weil das ein ehrendes Gesetz ist, das schon im 1. Mose Kapitel 4 steht. Und wer dagegen verstößt, der hat das Gesetz gebrochen vor Gott. Nein, deshalb sollst du nicht zu den Versammlungen gehen. Du sollst zu den Versammlungen gehen und sie nicht versäumen, weil du gebraucht wirst. All die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die kannst du nicht machen, wenn du nicht kommst. Und du kannst sie auch nicht wirklich machen, wenn du nur sporadisch kommst. Oder wenn du nur zu den Gottesdiensten kommst. Die Wahrheit ist, oder Tatsache ist, ob jemand kommt oder nicht, sagt nichts über seinen geistlichen Zustand aus erstmal. Ich kenne mehrere Geschwister in unserer Gemeinde, die können regelmäßig aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Versammlungen teilnehmen und ich halte sie für die größeren Diener als mich. Und ich sehe zu ihnen auf und sie sind mir ein Vorbild. Aber ich habe auch den Eindruck, es gibt bei uns Geschwister, die haben sich angewöhnt, oder wie die Bibelstelle zu sagen sagt an der Stelle, sie pflegen zu tun. Sie haben sich angewöhnt, unsere Versammlungen zu verlassen. Und hier meine ich jetzt explizit zum Beispiel sowas wie gemeinsame Andachten, geistliche Wachstumsgruppen, vielleicht den Bibelkreis. Ich wende mich jetzt also mit dem, was ich sage, nicht an Geschwister mit geistlichen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die verhindern, dass sie kommen können. Okay, also, wenn du so jemand bist, an dich wende ich mich jetzt nicht. Ich rede jetzt zu dem, der ohne guten Grund Versammlungen verpasst. Was du tust, lieber Bruder, liebe Schwester, ist nicht im Sinne Gottes. Du sollst für deine Geschwister da sein. Du bist wichtig. Ich weiß, oft trifft es jemanden, der denkt, er sei nicht wichtig, weil er denkt, er hätte nichts zu geben. Du bist wichtig. Ich könnte dir so viele Situationen erzählen, wo ich ermutigt wurde als Leiter durch jemanden, der einfach gekommen ist und der ausgedrückt hat, hey, es tut mir so gut, hier zu kommen. Diese Situation hatte ich mehrmals, ja, und sie kamen in Situationen, wo ich tatsächlich in meiner Leitung entmutigt war. Macht das denn wirklich einen Unterschied, was ich mache? Ja. Bringt das denn wirklich was? Ja. Haben die Leute eigentlich wirklich Lust, zu den Gruppen zu gehen, die ich hier mache? Und dann kam jemand auf mich zu, und das war einmal ein Teen, und das war mal eine Schwester, und hat mir ausgedrückt, hey, ich möchte sagen, ich brauche diese Gruppe wirklich, oder es bedeutet mir so viel, dass ich hier hinkommen kann. Es liegt mir so am Herzen, zu dieser Gruppe zu gehen. Das hat mich ermutigt. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob ich heute Teil des Gemeinderats wäre ohne diese Situation. Du hast keine Ahnung, wie Gott dich einsetzt. Wenn du dich so fühlst, du wirst vielleicht nicht gebraucht. Du wirst gebraucht. Andersherum, wenn du nicht kommst, dann entmutigst du. Ist dir das bewusst? Das trifft den einen stärker, den anderen weniger stark. Ja, also wir sollten nicht motiviert sein, weil andere kommen. Logischerweise. Trotzdem. Es gibt manche Geschwister, die haben keine Lust, zu einer Andacht zu kommen, wenn da nur 30 von 140 Leuten kommen. Oder es gibt Geschwister, die sind entmutigt, wenn sie ihre geistliche Wachstumsgruppe leiten beispielsweise, wenn auf einmal die Hälfte fehlt. Du solltest doch eigentlich ermutigen, andere stärken, andere aufbauen. Stattdessen entmutigst du. Gott sagt dir nicht, gehe nur dahin, wo du denkst, dass du etwas erhältst, was du brauchst. Gott sagt nicht, gehe nur zu dem, was dich wirklich interessiert. Nein, was Gott sagt ist, verlasse nicht die Gemeinschaft, denn sie braucht dich. Und dann wirst du von ihr auch das erhalten, was du brauchst. Wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast, weil du keinen guten Grund hast, die Gemeinschaft zu verlassen und es doch tust, dann überleg dir bitte, willst du das wirklich? Die Versammlung versäumen? Manchmal gibt es oberflächliche Gründe, die verhindern, dass man teilnehmen kann, aber man kann vieles ändern, wenn man wirklich will. Hol dir Rat von Geschwistern um dich herum, die dir nahestehen, die dich kennen, die deine Situation kennen. Geh in deine Jüngerschaftsgruppe und sprich darüber und sag, ich glaube, ich habe mir angewöhnt, die Gemeinschaft zu verlassen. Und wenn du dich angesprochen gefühlt hast von dem, was ich gesagt habe, dann möchte ich dich um eines bitten, bete über diese Stelle in Hebräer 10. Bete mal eine ganze Woche, jeden Tag über diese Stelle in Hebräer 10. Du brauchst eine tiefe geistliche Überzeugung darüber, dass es richtig ist und dass es wichtig ist, dass du zum Beispiel zur Andacht gehst. Weil bloß weil ich hier vorne stehe und dir mal heiß ins Gewissen rede, ja, da wird sich nichts ändern. Bete darüber. Dann wirst du lernen zu verstehen, was Gottes Wille für dich ist. Und aus der Erkenntnis heraus, was Gottes Wille für dich ist, wirst du dein Denken erneuern und dann wird sich dein Handeln anpassen. Amen. Amen. Gott sei die Ehre.